Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt aus dem Wort Gottes für die heutige Predigt, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5, und zwar die Verse 1 bis 20. Wir lesen aber schon ab Markus, Kapitel 4, Vers 35. Also der Abschnitt für die Predigt, Markus 5, die Verse 1 bis 20. Wir lesen aber schon den Abschnitt ab Markus Kapitel 4, 35. Und an jenem Abend, an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Gemeint ist das jenseitige Ufer des Sees Genezareth. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn man in Zeitungen den Sportteil aufschlägt, wird man meistens neben Ergebnissen und Siegern mit einem sehr unschönen Thema konfrontiert: Doping. Und in diesen Artikeln wird dann berichtet, wie irgendwelche Sportler, die jahrelang für ihre Höchstleistungen bewundert werden, ihr Gegner und die Öffentlichkeit betrogen haben, indem sie mit unerlaubten Mitteln ihre Leistungen steigerten. Die meisten Dopings oder Dopingmittel werden mit Hilfe von Bluttests nachgewiesen. Und dabei wird manchmal ein Sportler überführt, nicht weil man irgendein Dopingmittel in seinem Blut findet, sondern weil man ein Mittel nachweisen kann, was die Dopingmittel verschleiert. Das ist eigentlich ziemlich clever. Also man nimmt ein verbotenes Mittel und dann nimmt man noch ein anderes Mittel, sodass man im Blut nachher das Doping nicht mehr nachweisen kann. Diese Mittel nennt man eben Verschleierungsmittel. Aber mittlerweile gilt auch das als Doping, wenn man mit so einem Verschleierungsmittel erwischt wird. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir in unserem Leben alle auch Verschleierungsmittel benutzen. Es ist kein Geheimnis, dass wir alle, jeder von uns, Sünder sind. Aber bei den meisten Menschen, auch bei Christen, wird die Sünde, die nach außen getragen wird, meistens mit einem Verschleierungsmittel versteckt. Wir denken zwar über viele Leute viele negative Dinge, aber das würden wir ihm natürlich niemals so ins Gesicht sagen. Und dass wir das nicht tun, das ist auf der einen Seite ganz gut. Dann stellt euch vor, wie das Zusammenleben wäre, wenn jeder Mensch jedem anderen Menschen immer genau das sagen würde, was er über ihn oder über sie gerade denkt. Aber auf der anderen Seite ist dieser verschleierte Zustand unserer Sündhaftigkeit, so will ich es mal nennen, sehr gefährlich. Denn dadurch, dass wir ja so anständig leben, fangen wir uns an vorzumachen, dass wir doch eigentlich gar nicht so schlimm sind. Eigentlich bin ich doch ein ganz netter Kerl. Ich lebe so ein anständiges Leben und ich stehle auch nie und ich habe auch noch nie jemanden umgebracht und ich bin auch immer nett zu allen Leuten. Selbst wenn sie mich provozieren, schaffe ich es meistens nett zu bleiben. Eigentlich bin ich ganz gut. Wir haben ja gerade wieder Gottes Gesetz gelesen. Und nachdem wir Gottes Gesetz lesen, bekennen wir immer gemeinsam, dass wir Sünder sind. Aber Hand aufs Herz, eben in uns drin, denken wir doch oft, naja, so schlecht bin ich doch gar nicht. Also in der Gemeinde gibt es auf jeden Fall Leute, die sind schlechter als ich. Eben, mein Leben ist ganz anständig. Und so tarnt sich unsere Sünde oft hinter unseren sozialen Fähigkeiten, hinter unserer guten Erziehung und unserer Erfahrung, wie man sich halt so im Alltag verhalten muss, damit Leute einen mögen und damit man selbst nicht überall aneckt. Eigentlich bin ich doch gar nicht so übel. Es ist sehr problematisch, so zu denken. Ein solches Denken kommt vom Teufel, denn der redet uns das ein und er tut das ganz genau so, wie dopende Sportler ihr Verschleierungsmittel benutzen. Der Teufel möchte, dass wir sündigen und nachdem wir gesündigt haben, möchte er, dass wir denken, die Sünde war doch gar nicht so schlimm und Gott wird schon fünfe gerade sein lassen. In unserer Geschichte heute, in dem Abschnitt in Markus 5, begegnen wir einem Mann. Auch er ist Sünder. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen ihm und uns. Und dieser Unterschied ist, dass bei ihm die Sünde nicht mehr verschleiert ist. Bei diesem Mann wird sehr, sehr deutlich, wie dramatisch die Situation eines Menschen ist, wenn er ohne Jesus lebt. Die Bibel sagt uns in Vers 2, dass er einen unreinen Geist, also einen Dämon hatte. Und wir haben gelesen, was das für Folgen in seinem Leben hatte. Das ist eine Situation, und ich glaube, da würden alle Menschen, die diese Geschichte lesen, zustimmen. Seine Situation ist echt mies. Aber immerhin sah bei ihm sofort jeder, wie schlimm es um ihn stand. Und sollte es in seinem schlimmen Leben irgendwelche Momente gegeben haben, wo er kurz klar denken konnte, dann würde er das wohl auch selbst gemerkt haben. Und wir werden uns heute mit diesem Mann beschäftigen. Mit einem Mann, bei dem für alle unglaublich sichtbar war, dass es echt schlimm um ihn stand. Dass er weit weg von Gott war. Aber wir werden auch anderen Menschen begegnen, Menschen, die sich für weit, weit besser hielten als dieser Mann und die am Ende der Geschichte weit schlechter dastehen als dieser Mann. Thema für die heutige Predigt ist die dramatische Rettung eines Besessenen. Wir wollen uns drei Punkte angucken. Erstens die dramatische Situation eines Mannes, das sind die Verse 1 bis 5. Zweitens die dramatische Rettung durch Jesus, die Verse 6 bis 13. Und drittens die dramatische Reaktion der Menschen, die Verse 14 bis 20. Also das Thema die dramatische Rettung eines Besessenen und dann drei Punkte. Erstens die dramatische Situation eines Mannes. Zweitens die dramatische Rettung durch Jesus und drittens die dramatische Reaktion der Menschen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum kommt das Wort dramatisch so oft in der Predigt und in den Predigtthemen heute vor? Ich glaube, dass das Wort im Deutschen grundsätzlich, wenn wir das benutzen, dramatisch, zwei Bedeutungen hat. Erstens sagt man, das war dramatisch, wenn irgendetwas Spektakuläres passiert ist, wenn es etwas zu gucken gab. Zum Beispiel der Satz, die Rettung der verschütteten Bergleute war dramatisch. Oder was für ein dramatisches Fußballspiel. Und zweitens verwendet man das Wort, wenn etwas Trauriges, etwas sehr Schlimmes passiert ist. Zum Beispiel in dem Satz, die Lage im Erdbebengebiet ist ziemlich dramatisch. Und beide Bedeutungen des Wortes dramatisch, dieses Spektakuläre und gleichzeitig das Traurige, beides trifft auf unsere Geschichte zu. Und wie genau, das werden wir heute in der Predigt sehen. Mein erster Punkt, die dramatische Situation eines Mannes. Jesus ist mal wieder auf einem Boot auf dem See Genezareth. Das war er öfter. Und diesmal landet er jedoch in einem Gebiet am Ostufer des Sees, wo er nicht gerade häufig zu Besuch war. Es war das Gebiet der Gadarener, wie wir in Vers 1 lesen. Die Frage ist, was war das für eine Gegend? Was war so besonders da? Das Gebiet der Gadarener war zusammen mit einem anderen Gebiet, was man das Gebiet der 10 Städte nennt, ein Landstrich, der sehr stark von der griechischen Kultur geprägt war. Also während ja einige Landstriche wie Judäa und Galiläa in Israel sehr durch die jüdische Kultur geprägt waren, waren das Gegenden, wo die griechische Kultur sehr wichtig war. In dieser Gegend lebten viele Menschen, die keine Juden waren. Und dann lebten in dieser Gegend auch Juden, aber die Juden, die dort lebten, die hatten sich meistens der griechischen Kultur schon ziemlich angepasst. Das jüdische Gesetz hatte in dieser Gegend wenig Bedeutung. Es gab wahrscheinlich kaum Pharisäer. Die Leute dort waren weltoffen. Man könnte sagen, viele Leute waren dort so Juden, wie heute viele deutsche Christen sind. Auf dem Papier irgendwo ja, aber mit ihrem wirklichen Leben an sich hatte das wenig zu tun. Wie die Leute in der Gegend so dachten, das wird am deutlichsten an der Schweineherde, von der wir später lesen. Nach dem jüdischen Gesetz waren Schweine nämlich unreine Tiere. Und deswegen gab es in Israel eigentlich keine Schweine. Man durfte sie nicht essen, man durfte sie auch nicht berühren. Bauern hatten damals keine Schweine. Aber dort, im Gebiet der Gadarener, da gab es eine Schweineherde, nicht nur eine Schweineherde von 10 Schweinen, auch nicht eine Schweineherde von 100 Schweinen, sondern eine Schweineherde von 2000 Schweinen. Schien in der Gegend normal zu sein. Und irgendwie war auch sonst dort alles anders. Jesus steigt dort aus dem Schiff aus mit seinen Begleitern und hat erstmal seine Ruhe. Normalerweise, wenn Jesus irgendwo angekommen ist, war sofort eine riesige Volksmenge um ihn drumherum. Sie wollten ihn predigen hören, sie wollten ihm ihre Kranken bringen, dass er sie gesund macht. Aber die Leute in der Gegend dort, die schienen sich für Jesus gar nicht groß zu interessieren. Keiner interessierte sich dort für Jesus, außer ein Mann. Ein Mann, dem man wahrscheinlich schon von Weitem ansah, dass irgendetwas nicht stimmte. Im Grunde waren es sogar zwei Männer. Markus berichtet uns nur von dem einen Mann, aber bei Matthäus haben wir eben gelesen, dass es zwei Männer waren, wobei es wahrscheinlich so war, dass nur der eine von beiden gesprochen hat. Dieser Mann oder die beiden Männer kommen Jesus entgegengewankt und sie waren besessen von einem Dämon, beziehungsweise von einem unreinen Geist. So lesen wir in Vers 2. Und später erfahren wir dann sogar, dass es nicht nur ein Dämon war, sondern eine ganze Armee. Und wenn wir uns zurückerinnern, wenn wir einige Kapitel zurückblättern, dann ist er nicht der erste Besessene, der uns im Markus-Evangelium begegnet. Aber so krass, so verrückt wie er, war keiner. Jesus hatte zum Beispiel schon einmal in einer Synagoge einen Dämon ausgetrieben. Und später wird uns zweimal berichtet, dass er mehrere Leute von bösen Geistern befreite. Und es ging schon so weit, dass die Pharisäer zusammenkamen und ihm vorwarfen, dass er durch den Teufel die Dämonen austrieb. All das passierte auch. Aber dieser Mann in unserer Geschichte heute, der übertrifft alles, was wir bisher an Dämonen gesehen haben. Schon die Landschaft, in der er auftritt, ist etwas gruselig. An dieser Stelle war die Küste größtenteils felsige Steilküste und in den Felsen waren Höhlen und Gräber eingelassen. Also dort haben die Menschen ihre Toten beerdigt und in dieser gruseligen Szenerie lebte dieser Mann. Aber nicht nur die Umgebung, nicht nur der Hintergrund wirkte so ein bisschen wie ein Horrorfilm, sondern der Mann selbst. In den Versen 3 bis 5 beschreibt Markus, wie dieser Mann lebte. Und Markus wird dabei ungewöhnlich lebendig. Schreibt über den Mann, er hatte seine Wohnung in den Gräbern und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Er hatte seine Wohnung in den Gräbern. Menschen hatten versucht, ihn zu fesseln, aber all das war vergeblich. Ja, er hielt sich sogar Tag und Nacht in diesen Gräbern auf. Und dabei schrie er unkontrolliert durch die Gegend. Und wer von euch schon mal in einer Höhle geschrien hat, weiß, wie sich das anhört. Er schlug sich selbst mit Steinen und er war selbst für andere Menschen so gefährlich, dass niemand mehr an diesen Gräbern entlang wandern konnte, ohne gefährdet zu sein. Auch das berichtet uns Matthäus in seinem Bericht. Und Lukas fügt hinzu, dass er bei all dem splitternackt war. Markus beschreibt diese Situation richtig lebendig. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes dramatisch. Da passiert was, als der Mann auf die kleine Gruppe um Jesus zulief. Ja, vielleicht haben sich die Jünger so ein bisschen hinter Jesus versteckt und dachten so, was passiert jetzt? Und bevor wir uns diesen Mann jetzt vorstellen als ein Monster, der nichts mit normalen Menschen zu tun hat, sollten wir darüber nachdenken, dass er irgendwann mal ein Mensch war wie du und ich. Er hatte Familie in der benachbarten Stadt, das lesen wir bei Lukas, und diese unreinen Geister kamen erst irgendwann im Laufe seines Lebens in seinen Körper und begannen ihn langsam, aber sicher zu zerstören. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, die Bibel verrät es uns nicht, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass er nicht ganz unschuldig war daran, was mit ihm passierte. Vielleicht hatte er sich auf Götzendienst eingelassen oder angefangen, mit dunklen Mächten zu spielen. Aber wir erfahren nicht, wie er in diese Situation kam, in der er war. Und diese Dämonen, die ihn im Griff hatten, das sind die Engel des Teufels. Sie waren mal Engel Gottes, aber sie haben zusammen mit dem Teufel gegen Gott rebelliert und seitdem versuchen sie, sein Werk kaputt zu machen. Und so können wir sagen, Besessenheit, das bedeutet, dass ein Mensch fest im Griff des Teufels und seiner Diener ist. Was war der Plan des Teufels? Na, der Mann war wie alle anderen Menschen auch im Ebenbild Gottes geschaffen. Und dieses Ebenbild Gottes in diesem Mann, das wollte der Teufel endgültig zerstören. Gucken wir uns das im Einzelnen an. Gott schuf uns in seinem Ebenbild. Das heißt, Gott schuf uns, damit wir leben, genau wie er das Leben ist. Der Mann lebt zwar noch, aber in den Gräbern, da wo der Tod zu Hause ist. Gott schuf uns, damit wir mit anderen Menschen Gemeinschaft haben, so wie er in der Dreieinigkeit perfekte Gemeinschaft hat. Und was machte der Mann? Er konnte gar nicht mehr mit anderen Gemeinschaft haben. Er musste sogar gefesselt werden. Gott schuf uns, damit wir in Ruhe leben, genauso wie er am siebten Schöpfungstag geruht hat. Der Mann rannte Tag und Nacht ruhelos umher und schreit dabei unkontrolliert herum. Jesus schuf uns, damit Menschen das Leben in Fülle haben und gesund sind, und dieser Mann zerstörte sich selbst. Bei vielleicht keinem Menschen in der gesamten Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, wird so deutlich, was es heißt, wenn man sich von Gott entfernt. Seit dem Sündenfall will der Mensch frei sein von Gott. Aber dabei begibt er sich in die Sklaverei, in die Abhängigkeit des Teufels. Und wie gesagt, wir sehen das nicht. Und warum sehen wir das nicht? Wegen der Verschleierung. Bei den meisten Menschen ist es eben verschleiert. Aber hier in unserer Geschichte, da haben wir jemanden vor Augen, bei dem das völlig offen zutage tritt, was es heißt, sich von Gott zu entfernen. Keiner von uns ist von Dämonen besessen. Aber es ist gut, mal einen Moment innezuhalten und sich seine Situation vor Augen zu führen. Hier haben wir einen Menschen, den die Sünde in ihrer Vollendung, die Sünde in ihrer ganzen Macht und Kraft voll im Griff hat. Ein Menschen, bei dem alle Verschleierungsmittel, die wir uns so gerne so zurechtlegen, einfach nicht mehr wirken. Aber an diesem Tag, als dieser Mann Jesus begegnete, sollte sich das alles ändern. Denn schon als er Jesus von Weitem kommen sah, warf er sich nieder. So lesen wir in Vers 6, und das bringt mich zum zweiten Punkt, die dramatische Rettung durch Jesus. Wenn wir das so lesen, dass sich der Mann hinwarf, stellt sich die Frage, warum macht er das eigentlich? Markus berichtet es uns nicht, und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Zum einen, weil der Mann in seinem Zustand doch irgendwo erkannte, dass es so nicht weitergehen konnte, dass er Rettung haben wollte. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Dämonen, die in ihm drin waren, ahnten, dass Jesus ihnen gefährlich werden würde und dass sie lieber mit ihm verhandeln wollten. Es wird nicht ganz klar, was der Grund war, aber es ist gut möglich, dass beide Gründe zusammenkamen. Wie dem auch sei, die Dämonen übernehmen sofort das Kommando und lassen den Mann mit lauter Stimme rufen, Vers 7, Jesus, du Sohn des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Wisst ihr, was interessant ist? Es ist die Theologie der Dämonen, was die alles von Jesus wissen. Sie wissen, wie Jesus heißt und sie wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist im Vergleich zu den anderen Leuten damals eine ganze Menge. Und vermutlich ist das auch deutlich mehr, als die meisten Leute, die Jesus hinterherliefen, von Jesus begriffen hatten. Aber es war Wissen. Es war kein Glauben. Weißt du, du kannst ein enormes Wissen über die Bibel haben. Du kannst alles wissen, von der ersten bis zur letzten Seite. Und du kannst sogar glauben, dass das alles stimmt irgendwo. Und trotzdem kann es sein, dass du keinen Glauben hast. Wir haben ja gerade eine Reihe durch den Jakobusbrief und in seinem Brief kritisiert Jakobus Menschen, die einen sogenannten Totenglauben haben. Menschen, die sich einbilden, wenn ich einmal zu allem Ja und Amen gesagt habe, dann reicht das. Aber christlicher Glaube ist mehr. Christlicher Glaube ist, dass wir das, was wir wissen und was wir für wahr halten, auch zur Grundlage unseres Lebens machen. Ist das, was wir eben zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt haben, nur etwas, was du irgendwo für richtig hältst? Oder ist es die Grundlage deines Lebens? Und so schreibt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Also glaub das weiter, das stimmt, sagt Jakobus. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Die Dämonen halten das für wahr, aber es führt sie nicht dazu, dass sie zu Gott umkehren und ihr Leben auf diese Grundlage stellen. Zurück zur Geschichte. Die Dämonen beschwören Jesus sogar bei Gott, quäle uns nicht. Sie begegnen Jesus hier irgendwie nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie wissen genau, dass sie verlieren werden, aber man kann ja versuchen, das Ausmaß der Niederlage gegen Jesus in Grenzen zu halten. Auch hier zeigt sich wieder, die Dämonen sind theologisch nicht auf den Kopf gefallen. Sie wussten ganz genau, seit Jesus das Reich Gottes in diese Welt gebracht hatte, haben wir verloren. Sie wussten ganz genau, dass sie keine Chance haben. Und das sollte eine große Ermutigung für uns sein. Wenn sogar der Teufel, der Fürst dieser Welt und seine Diener längst begriffen haben, dass Gott gewonnen hat, dann sollten wir das nicht bezweifeln. Vielleicht sieht das Reich Gottes in dieser Welt sehr klein und mickrig aus. Vielleicht denken wir, es gibt so wenig Christen und es läuft so viel gegen Gott. Aber sein Sieg ist nicht aufzuhalten. Damals in Israel, es war Jesus und Jesus war umgeben von 12 Jüngern, die alle mehr oder weniger gezweifelt haben und noch längst nicht alles erkannt haben, was sie erkennen sollten. Und das war alles. Und dann hatte Jesus noch einen Haufen Fans, aber später hat sich herausgestellt, die meisten von ihnen wollten gar nicht nachfolgen. Das soll das Reich Gottes sein, weil die Dämonen wussten ganz genau, gegen diesen Jesus haben wir keine Chance. Und sie beschwören also Jesus. Das zeigt nur so eine Mischung aus Trotz und Angst. Sie sind zu stolz, um zuzugeben, dass sie verloren haben, aber in Wirklichkeit haben sie Panik. Was wird er jetzt mit uns machen? Und dann fängt Jesus plötzlich an zu sprechen und er sagt, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Dieser Satz ist in der Geschichte etwas schwer einzuordnen, denn im Original ist diese Aussage, Jesus sprach, so formuliert, dass deutlich wird, dass Jesus das anscheinend öfter gesagt hat. Und da stellt sich für uns die Frage, warum reagieren die Dämonen nicht sofort? Also wenn Jesus normalerweise Menschen heilt oder Dämonen austreibt, dann reicht ein Wort. Dann sagt er, sei gesund, fahre aus und es passiert. Und diesmal scheint es so, als würde er es öfter sagen und es tut sich zunächst nichts. Aber der Grund dafür ist nicht, dass Jesus die Dämonen sofort austreiben könnte, sondern er will dieses Gespräch noch ein bisschen weiterführen, um eine Sache deutlich zu machen. Jesus beginnt sich nämlich mit dem Mann bzw. mit den Dämonen in dem Mann zu unterhalten. Und die Situation ist interessant. Die Dämonen haben verloren und wissen das. Jesus hat mehrfach gesagt, sie sollen ausfahren und hat nur die Wirkung verzögert. Aber es ist klar, lange wird es nicht mehr dauern. Dann waren die Dämonen in dem Mann Geschichte. Und so stellt Jesus in Vers 9 die Frage, wie heißt du? Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, aber ihr müsst euch mal diese Spannung vorstellen. Was würde jetzt passieren? Warum fahren die nicht aus? Und Jesus stellt eine Frage, wo sich alle fragen, was soll das? Aber die Dämonen haben keine andere Wahl und sie antworten ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und Jesus wollte seinen Zuhörern deutlich machen, dass jeder wusste, es ist nicht nur ein Dämon in diesem Mann, sondern eine ganze Menge. Eine Legion war die größte Abteilung der römischen Armee und umfasste ca. 6.000 Soldaten. Jetzt heißt das nicht unbedingt, dass 6.000 Soldaten in diesem 6.000 Dämonen in diesem Mann drin gesteckt haben, aber deutlich wird, es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Und auch wenn es so viele waren, sie haben gegen Jesus längst verloren. Eben versuchten sie ihn noch zu beschwören, jetzt müssen sie ihm Antwort geben. Und in Vers 10 dann scheinen sie nur noch zu wimmern. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen, lesen wir da. Und die Betonung in diesem Vers, die liegt auf dem Wort sehr. Sie wussten endgültig, dass sie vollständig von dem Willen des Sohnes Gottes abhängig waren. Aber worum bitten sie Jesus hier in Vers 10 eigentlich? Sie wollen scheinbar unbedingt in dem Land oder der Gegend bleiben, aber warum? Matthäus berichtet uns in seinem Bericht, dass die Dämonen Angst hatten, dass Jesus sie bereits an diesem Tag endgültig richten wollte. Und deswegen sagen sie zu Jesus, wir lesen das in Matthäus 8, Vers 29, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen wussten ganz genau, dass eines Tages Gerichtstag gehalten wird. Sie wussten, dass sie eines Tages zusammen mit dem Teufel von Gott gerichtet werden. Und sie hatten Angst, dass Jesus diesen Tag kurz entschlossen nach vorne geschoben hat. Was ist, wenn Jesus uns jetzt schon richtet? Haben sie sich wahrscheinlich überlegt. Und das wollten sie auf keinen Fall. Und deswegen flehten sie ihn an, lass uns in dieser Gegend bleiben, heute noch nicht. Und sie haben auch gleich einen Vorschlag für Jesus. Jesus, schicke uns doch in die Schweineherde dort, die da drüben auf der Wiese sind, Vers 12. Ja, eben hatten sie Jesus noch beschworen, das macht man nur, wenn man aus einer Position der Stärke argumentiert. Und jetzt können sie Jesus nur noch bitten. Sie hatte die kalte Angst gepackt. Sie wussten, der Befehl von Jesus ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und so baten sie ihn alle. Es ist sehr interessant. Bisher redeten die Dämonen immer durch den Mann. Also wir haben bisher immer gesehen, er sprach. Und jetzt sind sie so weit, dass sie selbst anfangen zu reden. Und Jesus erlaubt es ihnen. Und in diesem Moment entfaltet das Wort Gottes seine Wirkung. Auch wenn es eine kurze Pause gab zwischen dem Befehl und der Ausführung, hat das Wort Gottes seine allmächtige Wirkung. Eine ganze Legion voller Dämonen fährt in diese Schweineherde. Und ich weiß nicht, was ihr euch jetzt in eurem inneren Auge vorstellt, wie das aussah, aber ihr müsst euch vorstellen, 2000 Schweine sind so viele, wie ungefähr auf einem Fußballfeld Platz haben, wenn man sie eng stellt. Ich gebe zu, dass es einige Begebenheiten in der Bibel gibt, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Und die gehört dazu. Denn in dem Moment, wo die Dämonen in die Schweine fahren, stürzen sich 2000 Schweine in den See und ertrinken. Das muss ein unglaublicher Lärm gewesen sein. Und so schickte Jesus die unreinen Geister in die unreinen Tiere. Und das war dramatisch. Dramatisch für die Hirten. Denkt mal an den wirtschaftlichen Verlust von 2000 Schweinen. Es war dramatisch für die Schweine, die waren jetzt nämlich alle tot. Das war dramatisch für den Mann, denn der war jetzt plötzlich normal. Und es war dramatisch für die Zuschauer, denn die hatten was erlebt. Es ist eine dramatische Rettung, die Jesus hier zeigte. Und er wurde seinem Namen einmal mehr gerecht. Denn Jesus heißt ja nichts anderes als der Retter. Und dieses Ereignis verfehlte seine Wirkung nicht. Die Schweinehirten waren so geschockt, dass sie in die Stadt liefen und die ganze Stadtbevölkerung kam, um Jesus zu sehen. Ja, anfangs interessierten sie sich nicht für ihn. Niemand kam, als er am Ufer ankam, um ihn zu sehen. Aber jetzt wollten sie ihn sehen. Und wenn Jesus Dinge tut, dann hat das Konsequenzen. Menschen reagieren auf ihn und es ist interessant, dass jeder Mensch, der mit Jesus konfrontiert wird, auf Jesus reagiert. Entweder lehnt er ihn ab oder er unterwirft sich ihm. Eine andere Reaktion gibt es nicht. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt, die dramatische Reaktion der Menschen. Und in diesem dritten und letzten Punkt wollen wir uns zwei Gruppen von Menschen angucken und uns die Frage stellen, wie reagieren diese beiden Gruppen auf Jesus? Aber bevor wir zu dem Mann kommen, der geheilt worden ist, lasst uns einen Blick auf die anderen Leute werfen. Auf die Leute, die ihn versucht hatten zu fesseln. Die Reaktion der Leute, denen vielleicht sogar einige der Schweine gehörten. Alarmiert von den Schweinehirten kommt jetzt die ganze Stadt zusammen und sie sehen den Mann da sitzen, bekleidet und vernünftig, so lesen wir in Vers 15. Der Mann, der alle ihre Fesseln zerrissen hatte und nackt die Gegend unsicher gemacht hatte, der sitzt plötzlich da wie ein neuer Mensch. Und das Interessante ist die Reaktion danach. Das heißt in der zweiten Hälfte von Vers 15, und sie fürchteten sich. Ich habe eben den Schluss von Markus 4 gelesen. Und da lesen wir, was passiert ist, als Jesus mit seinen Jüngern über den See gefahren ist. Da gab es diesen Sturm. Und Jesus hat geschlafen und dort heißt es über die Jünger auch, dass sie sich fürchteten. Wir haben also zwei Geschichten direkt hintereinander, wo Menschen sich fürchten. In beiden Geschichten gerät etwas außer Kontrolle. Damals die Natur, also der Sturm, und jetzt in unserer Geschichte der Mann. Und bei beiden Geschichten sorgt Jesus für Ruhe. Und bei beiden Geschichten fangen die Menschen, die das sehen, an, sich zu fürchten. Damals waren es die Jünger und diesmal sind es die Leute, die in dieser Gegend lebten. und sie fürchteten sich. Das steht in Kapitel 4, Vers 41 eben über die Jünger und in Vers 15 über die Stadtbevölkerung. Zweimal der gleiche Satz. Und doch gibt es zwischen beiden Versen einen riesigen Unterschied. In der Geschichte von der Sturmstillung geraten die Jünger zwar in Furcht, aber entscheidend ist, was sie danach machen. Sie stellen Jesus eine Frage, nämlich die Frage, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Für diese Furcht, die die Jünger haben, haben wir im Deutschen ein sehr schönes Wort und es ist das Wort Ehrfurcht. Es beschreibt eine Furcht, wo man sagt, wow. Aber diese Furcht, diese Ehrfurcht führt einen nicht dazu, dass man, nachdem man wow gesagt hat, weil man über irgendwas staunt, wegrennt, sondern dass man es irgendwie attraktiv findet, wichtig findet, wertvoll findet. Man bewundert das, worüber man staunt. Man bleibt dabei oder man rückt sogar näher zu ihm hin. Und das ist die Furcht, die die Jünger hatten. Sie sind nicht vor Jesus weggerannt, sie haben nicht gewartet, bis sie am Ufer waren und dann sind sie aus dem Boot ausgestiegen und nur weg hier. Nie wieder so ein Sturm. In unserem Kapitel ist die Furcht eine andere. Die Menschen geraten in Furcht und lassen sich die ganze Geschichte bis ins Detail erzählen. Und was passiert dann? Sie hätten wie die Jünger die Frage stellen können, wer ist denn dieser, dass sogar die bösen Geister ihm gehorchen? Jesus, wir wollen mehr von dir wissen, wir wollen mehr von dir erfahren. Wer bist du? Aber sie tun das nicht. Sie bitten Jesus ganz einfach, aus ihrem Gebiet zu verschwinden. Wie die Jünger nach der Sturmstillung fürchteten sie sich. Aber es war keine Ehrfurcht, es war keine Gottesfurcht, es war die nackte Angst. Sie sahen, wie mächtig dieser Jesus war und sie wussten tief in ihrem Herzen, wir stehen nicht auf seiner Seite und das ist ein Problem. Es ist hart zu sagen, aber im Grunde standen sie auf der Seite der Dämonen. Natürlich war das alles versteckt und gut verborgen hinter ihrer höflichen Fassade. Aber erinnert ihr euch, wer in dieser Geschichte schon einmal panische Angst vor Jesus hatte? Es waren die Dämonen. Nach dem ersten gescheiterten Versuch, Jesus wenigstens ein bisschen selbstbewusst zu begegnen, flehten sie ihn nur noch verzweifelt an. Und natürlich machen das die Leute nicht so spektakulär. Sie sind ja schließlich gut erzogen. Aber ist das nicht eigentlich schlimmer? Die Sünde dieser Menschen tarnt sich, wie eben das Verschleierungsmittel, das Doping im Blut der Sportler tarnt. Sie hören den Besessenen herumschreien in der Ferne, dachten an die vergeblichen Versuche, ihn zu fesseln, und dabei bildeten sie sich wahrscheinlich ein, so viel besser als dieser Irre da in den Gräbern zu sein. Das ist bis heute so geblieben. Menschen tarnen und verschleiern ihre Sünde hinter ihrer gutbürgerlichen Fassade. Es ist egal, ob du in einem schönen Haus lebst, ob du gute Kleidung trägst und immer nett lächelst oder ob du nackt in einem Grab lebst und Tag und Nacht herumschreist. Wenn du auf dich selbst schaust, bist du höchstens ein bisschen besser als dieser Mann. Vor Jesus bringt dich das nicht weiter. Und das Entscheidende ist, wie du zu Jesus stehst. So wie die Jünger auf dem See, die zwar Angst hatten, aber voll ehrfürchtigem Staunen die richtige Frage gestellt haben. Oder wie die Leute, die Jesus sehen, die erkennen, was er tat und die trotzdem sagen, Jesus, lass uns in Ruhe, geh weg. Zum Glück endet diese Geschichte hier nicht so, sondern Markus berichtet uns auch noch von dem Mann und seiner Reaktion. Und die ist so ganz anders als die Reaktion seiner Landsleute. Im Grunde haben wir seit seiner Rettung noch gar nichts von ihm gehört, außer dass er sich angezogen hatte und ganz vernünftig einfach da saß. Jesus kam der Bitte der Gadarener nach. Er ging zurück zu seinem Boot, um seinen kurzen, aber dramatischen Besuch bei ihnen zu beenden. Alle sind erleichtert. Alle sind froh, dass er endlich geht, alle bis auf einer. Denn der befreite Mann kommt mit zum Boot und bittet Jesus, Jesus, bitte, darf ich mitkommen? Im Griechischen ist der Vers 18, wo das steht, so formuliert, dass der Mann wohl sogar ein Jünger von Jesus werden wollte. Aber Jesus ließ ihn nicht. Es war nicht so, dass Jesus keine Jünger wollte, sondern er hatte einen anderen Plan, einen anderen Auftrag für diesen Mann. Jesus machte diesen Mann zu einem der ersten Evangelisten, die er aussandte. Normalerweise ist es so im Markus-Evangelium, dass Jesus immer zu allen Menschen sagt, die er heilte, sagt niemandem etwas. Und jetzt haben wir aber einen Fall, einen Ausnahmefall, wo Jesus sagt, okay, du bist geheilt worden, jetzt geh zurück zu deiner Familie und zu deinem Volk und erzähle ihnen, was ich getan habe. Warum war das so? Wir haben schon gesehen, dass in dieser Gegend das Judentum keine besondere Bedeutung hatte. Und das Problem mit dem Judentum war, dass die Juden sich so sehr nach einem König sehnte, dass immer die Gefahr bestand, dass sie Jesus nur hinterher rannten, weil sie glaubten, er würde ihr König werden. Und je mehr Leute Jesus heilte, desto beliebter und bekannter wurde er und desto mehr Leute glaubten, er wird unser König werden. Und desto weniger konnte Jesus das tun, wozu er eigentlich gekommen war, nämlich zu predigen. Und deswegen wollte er nicht, dass es so eine Art Hype um ihn gab und Menschen nur zu ihm kamen, um zu sehen, wie er Dämonen austrieb, Menschen heilte und so weiter. Deswegen sollte niemand weitererzählen in den Gegenden, wo Juden lebten. Aber hier in unserer Gegend gab es das Problem nicht. Wir haben gesehen, dass den Leuten eigentlich das Judentum ziemlich egal war. Und deswegen sagt Jesus, geh dorthin und rede von mir. Es bestand keine Gefahr, dass dort Menschen zu Fans werden würden, sondern hier konnte Jesus wirklich gefahrlos einen Evangelisten aussenden, der einfach das Evangelium verkünden würde und den Menschen erzählen würde, was Jesus an ihm getan hat. Und dabei gibt Jesus diesem Mann folgenden Auftrag. Erstens soll er erzählen, was der Herr an ihm getan hat. Er sollte seiner Familie erzählen, was Jesus für ein mächtiger König ist. Dass Jesus Gott ist, der Dämonen, Naturkatastrophen und Krankheiten unter Kontrolle hat. Und er sollte ihnen erzählen, dieser Mann ist kein gewöhnlicher Mensch. Dieser Mann ist gleichzeitig Gott. Denn er hat Macht nicht nur über die sichtbare Welt, sondern auch über die unsichtbare Welt. Und zweitens soll er erzählen, wie Jesus sich über ihn erbarmt hat. Er sollte erzählen, dass dieser allmächtige Gott Mensch geworden ist, weil er sich für arme Menschen, wie du und ich es sind, interessiert und Mitleid mit ihnen hat. Er sollte erzählen, dass dieser Gott ihn, den Mann mit der Legion, befreit hat. Und dass er nicht nur die Dämonen vertrieben hat, sondern dass er auch sein Herz verändert hat. Es ist ja nicht so, dass der Mann nur einfach da saß und jetzt vernünftig war, sondern dieser Mann wollte ein Jünger werden. Hätte Jesus nur die Dämonen vertrieben, dann wäre der Mann zurück in seine Stadt gegangen. Und er hätte Jesus wohl mit allen anderen höflich gebeten, aus der Gegend zu verschwinden. Aber Jesus hatte nicht nur das Böse aus seinem Innern weggenommen, sondern er hatte ihm auch ein neues Herz geschenkt. Und was tut der Mann? Er kommt gar nicht auf die Idee zu betteln. Ah, bitte Jesus, lass mich mitkommen. Er geht auch nicht zähneknirschend und traurig nach Hause. Erzählt seiner Familie halt von Jesus, weil er muss ja jetzt machen, was Jesus ihm gesagt hat. Sondern er wird zum Evangelisten einer ganzen Region. In Vers 20 lesen wir, dass er im gesamten Gebiet der 10 Städte verkündigte, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und warum tat er das? Weil an diesem Tag nicht nur eine ganze Legion Dämonen ihn verlassen hatte, sondern vor allem, weil ihn Gottes Gnade getroffen hatte. Und diese Gnade ließ ihn nichts anderes tun, als zu seiner Familie zu gehen, dann aber auch in die ganze Stadt und schließlich im gesamten Gebiet der 10 Städte. Es war eben dieses Gebiet, wo halt kaum Juden lebten und die Juden, die dort lebten, eben schon sehr wenig jüdisch lebten. Dieser Mann war von Gottes Gnade getroffen worden, weil er sah, dass Jesus ihn so sehr liebte, dass er 2000 Schweine für ihn geopfert hatte. Die ja immerhin auch seine Geschöpfe waren, bei aller Unreinheit darf man das ja auch nicht vergessen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, wäre mir Jesus mal so begegnet, dann würde mich auch nichts mehr aufhalten. Hätte er die Folgen der Sünde so dramatisch aus meinem Leben entfernt, ja, dann hätte ich ja auch was zu erzählen. Weißt du, Jesus ist dir noch viel deutlicher begegnet. Er hat nämlich nicht nur 2000 Schweine für dich geopfert, sondern sich selbst. Als er einige Jahre nach dieser Begebenheit für uns Menschen die Schuld an einem Kreuz trug und daran starb. Daran sind wir vielleicht schon so gewöhnt und das Ganze sieht vielleicht nicht mehr so dramatisch aus. Aber ist es nicht eigentlich noch viel besser? Damals wurde derselbe Jesus verlassen, um uns das Leben zu schenken. Damals, als die Luft auf dem kleinen Hügel Golgatha zerrissen wurde von diesem Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war für uns. Das war für dich. Und ist das nicht genug? Als der befreite Mann durch die 10 Städte lief und von Jesus erzählte, da lesen wir in Vers 20, dass sich jeder, der das hörte, verwunderte. Und die Frage, die du dir heute Morgen stellen solltest, ist, wundert mich das eigentlich auch noch? Amen.